Ja, ich begrüße euch auch ganz herzlich an diesem Sonntagmorgen zu unserem Sonntagsgottesdienst. Wir dürfen wieder gemeinsam zusammenkommen in der Gemeinschaft der Gläubigen über das Wort Gottes nachdenken und dann auch nach dem Gottesdienst in unserem Kirchencafé austauschen, nicht nur über die Predigt, sondern auch was uns sonst beschäftigt in unserem Leben und unserer Nachfolge mit dem Herrn. Ostern neu erleben, das ist also eine neue Predigtserie, eine neue Kampagne, mehr als eine Predigtserie. Und der Gedanke dahinter ist eben, wenn wir uns im Advent 4 Wochen auf Weihnachten vorbereiten, um in Stimmung zu kommen, das sage ich jetzt bewusst unter Anführungszeichen, dann warum auch nicht machen wir uns Gedanken über Ostern und nehmen uns mehr Zeit, über Ostern nachzudenken und uns dann auch auf Ostern freuen zu können. Das ist so ein Hintergedanke zu dieser ganzen Kampagne. Und die Idee ist, dass wir in den diversen Kreisen in unserem Gemeindeleben Ostern zum Thema machen. Also wie schon gesagt, wir werden in den Predigten uns mit Ostern beschäftigen, mit Ausnahme des Palmsonntags. Da haben wir nämlich Besuch von EBM, von der Europäischen Baptistenmission, nämlich den Impulstag, wo wir Besuch haben von einem Missionar, der uns berichten wird. Aber sonst haben wir in der Vorosterzeit und natürlich dann am Ostersonntag werden wir uns in den Predigten damit beschäftigen. Wir wollen uns aber auch in den Kleingruppen damit beschäftigen, in den Hauskreisen, Frauenkreis, Bibelstunde und so weiter. Und auch in den Kinderstunden wird das ein Thema sein, sodass wir uns als ganze Gemeinde mit dem Thema Ostern beschäftigen. Die Eltern können mit den Kindern dann drüber reden, was sie in der Kinderstunde erfahren haben, was die Eltern in der Predigt gehört haben und so weiter. Und das ist ein bisschen die Idee, dass wir das thematisieren. Wir werden dann am Gründonnerstag, am Abend, zusammenkommen zu einem gemeinsamen Liebesmahl, so haben das die ersten Christen genannt. Wir werden gemeinsam essen und wir werden gemeinsam das Abendmahl im Rahmen dieses Essens feiern. Und dazu gibt es dann auch einen Impuls. Wir werden gemeinsam den Karfreitagsgottesdienst feiern, wiederum gemeinsam mit Abendmahl, wo wir gedenken des Todes Jesu Christi. Jesus Christus ist am Karfreitag sozusagen zur dritten Stunde, das war circa 9 Uhr morgens, gekreuzigt worden. Da denken wir in besonderer Weise daran. Und dann natürlich Höhepunkt der Ostersonntag, wo wir der Auferstehung gedenken. Wunderschön, die Auferstehung Jesu Christi. Wir wollen einen gemeinsamen Gottesdienst feiern. Wir wollen aus all dem, wo wir zusammen gelernt haben, zusammentragen in diesem Gottesdienst, nicht nur eine Predigt hören, sondern verschiedene Elemente aus den verschiedenen Kreisen. Und was uns ganz wichtig ist, lasst uns mit unseren Freunden und Bekannten sprechen über Ostern. Das ist eine der wichtigsten Botschaften für mich heute, wenn wir über Ostern nachdenken, dass ich euch ermutigen möchte, das zum Thema zu machen. Doris hat schon erwähnt, dass wir überall Osterhasen und Ostereier sehen. Der Osterhase, der die Ostereier versteckt, die dann wir oder die Kinder suchen sollen. Also wenn ihr euch damit beschäftigt, ist es gar nicht so leicht herauszufinden, was hat es mit diesem Osterhasen auf sich und eben was hat der mit der christlichen Botschaft zu tun oder auch die Ostereier. Ein riesen Fragezeichen, wir wissen es nicht. Das Einzige, was dazu passen könnte, sind eben Fruchtbarkeitssymbole. Die Eier, der Hase weiß ich jetzt nicht, aber Was wir wirklich daraus nehmen können, ist, wir können sprechen, was Ostern in der Bibel wirklich bedeutet. Und dazu, Geschwister, möchte ich euch wirklich ermutigen und einladen dazu, denn ihr könnt wirklich sicher sein, viele wissen nicht mehr, was Ostern bedeutet. Und da können wir eine Antwort darauf geben, beziehungsweise sogar den Anstoß machen und das Gespräch darauf lenken. Ja, was ist Ostern? Und ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, Ostern ist das wichtigste christliche Fest im Kirchenjahr, das es ja in der Landeskirche vor allem gibt. Das Kirchenjahr, da gibt es den Osterkreis und der Ostern ist sicher das wichtigste christliche Fest. Traditionell ist sicher in unserer Kultur Weihnachten sehr stark auch wegen der Stimmung und so weiter, wo wir das Fest der Geburt Jesu Christi feiern. Aber auch da muss ich sagen, wir wissen nicht ganz genau, wann Jesus genau geboren wurde. Also das ist interessant und trotzdem feiern wir Weihnachten. Biblisch gesehen ist Ostern viel zentraler, und zwar, weil es um das Zentrum der Heilsgeschichte geht. Wenn wir die Evangelien lesen, dann fällt auf, dass jedes der vier Evangelien einen ganz großen Teil auf die Passion und den Tod und die Auferstehung Jesu verwendet. Ich habe das hier so grafisch dargestellt. So sehen wir zum Beispiel, dass Matthäus-Evangelium hat fast ein Drittel des ganzen Evangeliums handelt nur über diese letzte Woche im Leben Jesu. Oder das Markus-Evangelium noch mehr, fast 40%. Der Lukas ist zurückhaltender, aber er hat auch ein längeres Evangelium geschrieben. Der hat immer noch mehr als ein Fünftel seines Evangeliums nur über diese letzte Woche im Leben Jesu. Und ganz stark Johannes. Johannes 12 beginnt unmittelbar vor dem Einzug in Jerusalem, wo Jesus nach Bethanien kommt. Fast die Hälfte des ganzen Evangeliums handelt von der Passionswoche und dann natürlich von der Kreuzigung und von der Auferstehung. Und daran sehen wir, das ist das Zentrum. Darum geht es. Diese Botschaft soll vermittelt werden. Ostern ist das Zentrum der Heilsgeschichte. Es geht um Tod und Auferstehung Jesu Christi. Es geht um die Kernfragen für uns Menschen, für die ganze Menschheit. Wie kann ein Mensch errettet werden? Das Evangelium, die gute Botschaft. Wie kann ein Mensch Vergebung seiner Schuld erfahren? Der ganze Gedanke des Sühneopfers steckt da drinnen. Der Gedanke, der im Alten Testament ganz breiten Raum einnimmt, in Jesus Christus, in seinem Tod am Kreuz, kommt das zu einer Erfüllung. Wie kann ein Mensch wieder in die Beziehung mit Gott kommen? Wie kann ein Mensch wahren Frieden erlangen? Auch das steckt in Ostern, in diesem Ostergeschehen drinnen. Dann die ganz wichtige Frage, gibt es eine Hoffnung über den Tod oder ist mit dem Tod alles aus? Und damit zusammenhängend die Frage, wo gibt es echtes, wahres Leben? Ostern findet ja im Frühjahr statt. Wir sehen, alles sprießt, das Leben kommt wieder und man kann es auch beobachten, die Menschen, auch ich selber, wir strömen hinaus. Wir wollen hinaus ins Freie. Wir bewundern die Blumen, wir bewundern die Sträuche und so weiter, die zu sprießen beginnen. In Basel ist ja sehr schnell, habe ich schon Bäume blühen gesehen. Das ist wunderschön. Aber ist das das Leben? Die Probleme bleiben ja trotzdem. Und so gibt uns Ostern auch die Frage, wo finden wir wahres Leben, das über dieses Leben hinausreicht, eben in der Auferstehung Jesu Christi. Es geht um das Wunder des Lebens. Aber nun eine schwierige Frage. Was bedeutet denn das Wort Ostern eigentlich? Habt ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht? Was bedeutet das Wort Ostern? Also wenn jemand eine Antwort hat, eine kurze Antwort hat, kann er das gerne kundtun. Ich sage euch nur, es ist wirklich schwierig. Also wenn ihr jetzt von mir eine Antwort erwartet, muss ich euch enttäuschen. Ich habe in der Vorbereitung der Predigt 5 Theorien kennengelernt. Die könnte ich euch jetzt runterrattern, aber ich glaube nicht, dass das sehr, sehr erbaulich ist. Es ist eine schwierige Frage und es scheint, dass dieses Wort Ostern erst im 8. Jahrhundert in unserem Sprachbereich wirklich Fuß gefasst hat. Und zwar dürften wir es von dem angelsächsischen Missionar Bonifatius, der auch Winfried genannt wird, der hat im 7. Jahrhundert in Germanien und auch in Frankreich gewirkt, und der dürfte dieses Wort aus dem angelsächsischen, nämlich das englische Easter, mitgebracht haben. Also englisch, angelsächsisch heißt ja Ostern Easter. Und der dürfte uns das mitgebracht haben, sodass es im deutschen Sprachraum zu Ostern wurde. Und jetzt vielleicht an dieser Stelle eine Frage, Kostja, ich sehe dich da, wie heißt Ostern auf Ukrainisch? Tatsächlich, Pascha? Das ist Russisch, oder? Russisch, Pascha? Ukrainisch auch, Pascha? Okay, jetzt bin ich beruhigt, weil ich habe was anderes gefunden. Ich habe nämlich das hier gefunden. Ich kann das nicht aussprechen, aber der Sergei hat es ausgesprochen. Das bedeutet großer Tag. Auf Ukrainisch, Russisch, Pascha. Und das weist uns jetzt auf das jüdische Passafest zurück. Eindeutig. Das heißt, die Wortwurzel ist hier das Passa. Das jüdische Passafest, und wie wir sehen, auch in anderen Sprachen ist eigentlich die Bedeutung Passa. Also wir haben das Altgriechisch habe ich aufgelistet, das ist ja die Sprache des Neuen Testamentes, dort heißt es Pascha. Dann in der lateinischen Sprache, das ist die Kirchensprache über viele Jahrhunderte gewesen und eigentlich immer noch, Pascha. Italienisch oder Rätoromanisch für uns Schweizer, für die Schweizer, Pascha, sagen die dort, nicht Ostern. Und dann habe ich noch gefunden, Plattdeutsch sagt man auch Pasken, also Plattdeutsch ist da irgendwo ganz im Norden oben, da sagen sie auch Passa und wir sagen Ostern. Also der Bezug ist eindeutig das Passa-Fest, an dem ja Jesus gekreuzigt wurde. Und wir gedenken ja an Ostern dieser Kreuzigung des Todes und der Auferstehung Jesu Christi. Also in den meisten Sprachen ist dieser Bezug da, sogar auf Türkisch, habe ich mir sagen lassen. Und daher die Frage, warum ist das bei uns Ostern? Und sehr häufig liest man den Zusammenhang zur Frühlingsgöttin, die im angelsächsischen Iostra heißt, bei uns Ostara, also im germanischen Raum. Und ja, irgendwie habe ich ein bisschen meine Mühe damit. Ich kann mir kaum vorstellen, dass ein christlicher Missionar eine heidnische Göttin als Basis für das Osterfest nehmen will. Vielleicht wollte er eher ganz allgemein von Frühling sprechen, denn Ostern ist auch teilweise die Tag-Nacht-Gleiche, der Frühlingsbeginn, vielleicht, dass das der Hintergrund war. Dann gibt es die Idee, die Meinung, dass es um den Osten geht und um die Morgenröte geht. wo es auch sprachliche Zusammenhänge gibt. Und wir lesen in Markus und 16, ganz am Ende des Markus-Evangeliums, und sie, die Frauen, die mit dem Salböl zum Grab Jesu gekommen sind, sie kommen sehr früh am ersten Wochentag zu der Gruft, als die Sonne aufgegangen war, die Morgenröte, die Sonne aufgegangen war, kommen sie bereits zur Gruft, sie wollen Jesus salben und finden ihn nicht. Und in Vers 9 lesen wir dann, als er aber früh am ersten Wochentag auferstanden war. Das sehen viele als Zusammenhang zu diesem Begriff Ostern, der Osten, die aufgehende Sonne, das Leben, das beginnende Leben. Vielleicht, wie gesagt, wir wissen es nicht wirklich und ich finde das erstaunlich. Wenn man sieht, welch reiche Tradition durch die Jahrhunderte bei uns und auch in anderen Teilen der Welt Ostern hat, ist es erstaunlich, dass wir nicht wirklich wissen, warum dieser, wo dieser Begriff herkommt. Eine weitere schwierige Frage ist die Frage, wann findet Ostern eigentlich statt? Was ist denn das Osterdatum? Sergej, hilf uns wieder. Wann findet Ostern in der Ukraine statt? Oder wer? Genau, nicht immer gleich wie in der Schweiz zum Beispiel, aber dieses Jahr gleich. 20. April feiern die Ostkirche und die Westkirche gemeinsam Ostern, da fällt das Datum zusammen, aber es kann früher sein, es kann aber auch später sein. Und das kommt aufgrund unterschiedlicher Berechnungen. Die Ostkirche hat sich, ist beim julianischen Kalender geblieben, die Westkirche hat den gregorianischen Kalender angenommen, also wenn das irgendjemand interessiert, dann weiß er das jetzt. Und deswegen kommt unterschiedliche Berechnungen. Aber Geschwister, es kommt noch stärker. Das Osterdatum war über Jahrhunderte ein Streitpunkt in den Kirchen. Ich glaube, jetzt wird der Jakobusbrief wieder lebendiger, oder? Da haben wir uns viel über Streit unter Christen beschäftigt. Und das ist so ein Thema. Jahrhunderte wurde darüber gestritten, wann Ostern eigentlich stattfinden soll. Die Ostkirche hat immer Ostern, also in den ersten Jahrhunderten, gemeinsam zum Passa gefeiert, parallel zum jüdischen Passa. Was aber das Problem hatte, dass der Wochentag immer ein anderer war. Denn das jüdische Passa findet am 14. Nissan statt. Und die römischen Christen wollten Ostern immer am Sonntag feiern. Und das ist auch schön. Der Sonntag ist der Tag des Herrn. Der Sonntag ist der Tag der Auferstehung. Drum versammeln wir uns auch am Sonntag. Das ist eigentlich eine gute Sache, aber es hat zu jahrhundertealten langen Streit geführt. Und letztes Jahr im September hat der Papst wiederum erneut ermahnt, man möge doch einen gemeinsamen Ostertermin finden. Papst Franziskus will ein einheitliches Osterdatum. Und es heißt dann oben noch, seit Jahrzehnten ringen Kirchen in Ost und West um einen gemeinsamen Ostertermin. Ich würde sagen, seit Jahrhunderten ringen sie darum. Und so richtig gelingen ist es nicht gelungen. Es gibt sogar eine ökumenische Initiative Pascha Together, gemeinsames Passa. Also ihr seht, wie man seine Arbeitszeit einbringen kann. Man kann mitarbeiten an einer solchen Initiative. Es wird erwähnt, das Konzil von Nicea, das hat 325 nach Christus stattgefunden, genau vor 1700 Jahren. Und dort ging es unter anderem um die Frage, wann wird Ostern gefeiert? Und bis zu einem gewissen Grad hat man das dorthin bekommen, dass man etwas Gemeinsames gefunden hat. Das war einer der Gründe für dieses Konzil, aber es hat nicht so ganz funktioniert. Und wie man sieht, da gibt es immer noch Unterschiede. Und der Papst ermahnt dann, dass es nicht zu neuen Spaltungen unter Christen kommen dürfe, wegen dieses Ostertermins. Geschwister, für mich ist das erstaunlich, dass so ein traditionsreiches Fest, dass wir nicht mal genau wissen, wann sollen wir das feiern. Und es gibt heute eine Festlegung, der wir natürlich auch folgen bei uns. Das ist die Festlegung der Westkirche. Aber in Summe ist es erstaunlich. Und ich glaube, das führt mich zu meinem nächsten Frage. Warum feiern wir Ostern eigentlich jedes Jahr? Oder anders gefragt, ist das Feiern des Osterfestes ein biblisches oder ein neutestamentliches Gebot? Wo im Neuen Testament steht geschrieben, dass wir jedes Jahr Ostern feiern sollen? Also nicht, dass ihr mich falsch versteht, ich will es jetzt nicht abschaffen, Ostern. Wir haben die Freiheit dazu, eindeutig. Die Bibel gibt uns dezidiert die Freiheit, dass wir einen Tag höher achten als den anderen. Also darum geht es nicht, sondern es geht mir um die Frage, wo werden wir dezidiert dazu aufgefordert? Ja? Was meint ihr? Genau. Aber die findet jede Woche statt, oder? Die findet jede Woche statt, die Sonntagsfeier. Jede Woche feiern wir das. Also feiern wir jede Woche Ostern. Das ist auch meine Conclusio gewesen, dass wir zwar nicht einmal im Jahr Ostern als großes kirchliches Fest im Neuen Testament zu feiern haben, sondern einmal pro Woche, dass wir jeden Sonntag eigentlich Ostern feiern. Und das finde ich interessant. Woher dann diese starke Tradition kommt, auf das gehe ich jetzt gar nicht näher ein, weil da gibt es noch mehr Theorien und noch mehr Überlegungen. Das würde zu weit führen. Aber ich möchte aufgrund auch dessen, was jetzt Markus gesagt hat, uns ein bisschen Gedanken machen, wie hat die Urgemeinde Ostern gefeiert? Und mit Urgemeinde, da meine ich die erste Gemeinde, die sich gebildet hat nach Pfingsten. Wir haben ja dieses wunderschöne Ereignis, das Pfingstereignis, und Petrus predigt dann und dann bekehren sich 3000 Menschen. Ups, da ist irgendwas. 3000 Menschen bekehren sich aufgrund der Predigt, und nachdem diese Bekehrungen stattgefunden haben, die Leute getauft wurden, 3000 auf einmal, heißt es, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Und dieses Brotbrechen, das ist ein Hinweis auf das Abendmahl. Das heißt, die ersten Christen haben gemeinsame Mahlzeiten gehabt. Die ersten Christen haben einen ganz, ganz engen Gemeinschaftssinn gehabt. Das lesen wir in der Apostelgeschichte zu Beginn immer und immer wieder, wie sie die Gemeinschaft gesucht haben, gemeinsam gegessen haben. Und im Rahmen dieser Mahlzeiten haben sie das Abendmahl gefeiert. Und das heißt dann, täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Frohlocken und Schlichtheit des Herzens. Und dann geht's weiter, der Text. Das heißt, die ersten Christen haben das teilweise täglich gefeiert oder öfters gefeiert pro Woche, weil sie in diesem Abendmahl das Zentrum des christlichen Glaubens gefunden haben, nämlich Ostern. Und darum möchte ich uns noch ein paar Gedanken weitergeben aus den sogenannten Einsetzungsworten aus 1. Korinther 11. Das sind Worte, die wir sehr häufig, wenn wir Abendmahl feiern, lesen miteinander. 1. Korinther 11. Da heißt es über das Herrenmahl, so nennt Paulus das dort, da lesen wir in Vers 23, sagt Paulus, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde. Also Paulus beginnt in der Nacht, in der Jesus überliefert wurde, dann hat er mit seinen Jüngern das Abendmahl gefeiert. Das ist Gründonnerstag, die Nacht der Überlieferung. Wir wollen das nachempfinden, gemeinsam essen und dann gemeinsam das Abendmahl feiern. Dann geht es weiter. Vers 24 bis 25. Er nahm Brot und als er gedankt hatte, brach er es und sprach, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Kreuzigung, Karfreitag. Es geht um dieses Sühneopfer Jesu, dass er sein Leib und sein Leib gebrochen wurde, dass sein Blut vergossen wurde, dass der neue Bund aufgerichtet wurde. Es geht um diese Fragen, die ich zu Beginn angeschnitten habe, wie wir den Menschen retten. Wie erlangen wir Vergebung unserer Sünden? Wie können wir Frieden mit Gott finden? Indem wir an das Opfer Jesu glauben. Johannes der Täufer sagt ganz zu Beginn des Johannesevangeliums, als er Jesus auf sich zukommen sieht, sagt er, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Das Lamm Gottes. Das ist übrigens ein viel schöneres Symbol für Ostern, das Osterlamm. Das ist ein schönes Symbol. Vielleicht, dass wir auch das irgendwie aufgreifen können. Das ist ein wirklich schönes Symbol, weil es auf den Kern von Ostern hingeht. Und da sagt Paulus, dies tut, beziehungsweise Jesus sagt, dies tut zu meinem Gedächtnis. Hier haben wir eine ganz klare Aufforderung. Und dann natürlich der letzte Vers in diesem Zusammenhang, denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Tod, aber er ist nicht tot geblieben. Er ist auferstanden und wird wiederkommen. Das ist die Feier des Ostersonntags sozusagen. Hier geht es um die Frage, was ist wahre Hoffnung, was ist wahres Leben, das in Ewigkeit bestehen bleibt. Geschwister, das ist Ostern im Neuen Testament. Und später in der Apostelgeschichte scheint es, dass zumindest am ersten Tag der Woche, am Sonntag, diese Feier das Abendmahl gefeiert wurde und wir lesen von Christen in Trojas, am ersten Tag der Woche aber, als wir versammelt waren, um Brot zu brechen. Das war ihr Zweck. Sie sind zusammengekommen, um das Abendmahl zu feiern. Das war im Zentrum ihres ganzen Denkens. Es ging um Jesus Christus. Und das ist deswegen auch so spannend, weil an diesem Gottesdienst war Paulus in ihrer Mitte und wir lesen, dass Paulus sich unterredete, er hat also gepredigt, er hat das Wort Gottes ausgelegt und er zog das Wort bis Mitternacht. Also ihr könnt froh sein, dass ich ein Paulus bin. Ich predige 30, 35 Minuten. Paulus hat bis Mitternacht hinausgezogen von Abend weg. Aber sie sind nicht zusammengekommen, um Paulus zu hören. Überleg dir mal, was wir machen würden, wenn wir Paulus hätten. Wir würden eine Plakataktion machen. Große Konferenz in der Baptistengemeinde Basel. Paulus kommt! Die Christen haben sich versammelt, um Brot zu brechen, und Paulus hat im Rahmen dieses Gottesdienstes gepredigt. Auch hier sehen wir, wo der Fokus liegt. Der Fokus liegt auf Jesus Christus. Der Fokus liegt auf das Herrenmahl. Der Fokus liegt auf das Evangelium. Jesus für unsere Sünden gestorben ist und dass er auferstanden ist und dass er wiederkommen wird. Mich begeistert das, nämlich diese Schlichtheit und gleichzeitig eine solche Tiefe, die da drinnen steckt, dass in einem einfachen Mahl die ganze Bedeutung des Evangeliums drinnen steckt und dass man das in einer Schlichtheit feiern kann. Und ich finde es genial, weil dieses einfache Abendmahl, das kannst du in jeder Kultur feiern. Da brauchst du keine Kirche dazu, du brauchst keine großen Traditionen dazu, du brauchst keine Osterbräuche. Und das ist gewaltig, ihr müsst einmal googeln, Osterbräuche, endlos. Aber für ein schlichtes Abendmahl brauchen wir das alles nicht. Und das ist zum Beispiel auch für die Mission sehr wichtig. Für die Mission sehr wichtig, dass wir dass in dieser Schlichtheit dieses Abendmahl gefeiert werden kann. So, was machen wir jetzt mit Ostern? Jetzt habe ich euch Ostern ausgeredet, oder? Nein, nein, nein. Wir haben kein Gebot, ein jährliches Osterfest zu feiern, aber wir haben die Freiheit dazu. Und wie gesagt, eine der größten Chancen, die wir haben, das ist, dass wir das Thema Ostern mit unseren Freunden, Bekannten, Nachbarn, Arbeitskollegen teilen. Auch unsere Begeisterung darüber teilen. Und jetzt noch genau, dass wir diese Aufforderung, Freunde und Bekannte einzuladen, auch wirklich mitnehmen, auch wirklich hier auch in unsere gemeinsamen Anlässe mitnehmen, auch in die Kreise mitnehmen, um dieses Ostergeschehen mit unseren Freunden und Bekannten zu teilen. Hier in meiner Predigt habe ich, Predigtskript habe ich noch stehen, Ostern ist wie ein Steilpass, also wer sich für Fußball interessiert, wie ein Steilpass, den man Volley übernehmen kann und eine Kreuzecke produzieren kann. Das ist ein Tor, das nur so kracht. Ja? Und genau das würde ich mir wünschen, dass wir das groß machen, Ostern. Ich möchte schließen mit einem Gebet, dass der Herr uns darin Gnade schenkt. Großer Gott, wir danken dir für die Schönheit des Evangeliums, für die Schlichtheit und gleichzeitig diese Tiefe. Herr, wir danken dir, dass du uns das gegeben hast im Neuen Testament, aber auch im Alten Testament. Und wir sehen die Erfüllung von alledem, wie es zusteuert auf Jesus, unseren Herrn Jesus, auf seinen Tod, seine Auferstehung. Ja, ich bete darum, dass du uns Gnade gibst und Freimütigkeit gibst, Herr, dass wir darüber reden und unsere Mitmenschen ermutigen, sich darüber Gedanken zu machen, damit sie auch diese Freude miterleben dürfen, die wir haben im Herzen, wenn wir daran denken. Amen.